mit Anastasia Lauterbach konnten wir jetzt für die 50. Innovation Night, und dafür sind Sie ja schlussendlich auch hier, eine fantastische Persönlichkeit gewinnen, die mit uns gleich in das heutige Thema, nämlich künstliche Intelligenz, einsteigen wird. Als erfolgreiche Professorin, Wissenschaftlerin und Unternehmerin wird sie uns mit Sicherheit viel über diese zukunftsweisende Technologie erzählen können. Liebe Frau Lauterbach, vielen Dank, dass Sie da sind und willkommen in Vorarlberg. Bitte. Den Ablauf, den kennen Sie alle soweit. Unsere Referentin wird ca. 40 Minuten vortragen und danach bleibt dann noch Zeit für Fragen aus dem Publikum. Im Anschluss gibt es dann wie gewohnt eine Kleinigkeit am Buffet. Das war's schon, alles gesagt. Vielen Dank für Ihr Kommen, Frau Lauterbach, und wir freuen uns auf Ihre Ausführungen.
Wunderbar. Guten Abend. Es ist für mich eine sehr besondere Ehre, hier in Österreich in Vorarlberg die 50. Innovationsnacht mitzumachen. Und ich habe ein Thema, was sehr viele beschäftigt. Und viele glauben, dass das etwas ist, was eigentlich in Science-Fiction-Bücher gehört. Und das ist eben nicht so. Ich spreche heute über künstliche Intelligenz. Das ist etwas, was jeder von uns in der Hosentasche trägt oder in einer Handtasche. Künstliche Intelligenz durchdringt unser Leben und es wird unser Leben auch weiter durchdringen. Andrew Ng, ein sehr bekannter Investor, Co-Founder von Coursera und auch KI-Wissenschaftler in Stanford, bei Google Brain und auch bei Baidu, vergleicht KI mit Elektrizität. Und so wie Elektrizität unser Leben vor über 100 Jahren verändert hat, so wird auch KI in Hintergrund treten und Bestandteil werden von allem, was uns umgibt. Ich möchte zuerst kurz ins Jahr 2016 gehen, im März. Und im März 2016 hat Leo Sedol, der weltweite Champion in Go, gegen AlphaGo, einem System von DeepMind, verloren. Go ist ein Spiel, was 2.500 Jahre alt ist. Und man dachte eigentlich, dass ein Mensch dieses Spiel tatsächlich durchdrungen hat. Und plötzlich hat man festgestellt, dass eine Maschine einige Strategien inne hatte, was ein Mensch niemals auf dem Radarscreen hatte. Und März 2016 war ein Sputnik-Moment für sehr viele auf dieser Welt und auch übrigens sehr viele Regierungen, vor allem in China. Und China hat in diesem Monat unmittelbar nach dem Sieg von AlphaGo gegen eines Menschen beschlossen, eine nationale KI-Strategie zu entwickeln. So wie das oft in China passiert, haben sie, wie sie selbst sagen, gelernt und optimiert. Sie haben eigentlich drei Papiere aus Obama-Regierung genommen, das Wort USA mit dem Wort China ersetzt und dann eine Zahl runtergeschrieben, 150 Milliarden US-Dollar Invest. Und heute haben wir China vor uns, wo die Sechsklässler anfangen, obligatorisch zu programmieren und das maschinelle Lernen zu studieren an den Schulen. Wir haben jetzt Corona nicht hinter uns, wir sind immer noch unmittelbar in der Mitte. Und wir können dann vergleichen, was passiert in den Schulen in Österreich oder auch in Deutschland, wo ich seit vielen, vielen Jahren lebte. Man macht sich eigentlich schwer, auch Computer oder Tablets an Kinder zu verteilen, damit sie online dem Unterricht folgen können. Also man denkt, was bedeutet eigentlich KI? Und was bedeutet, sich mit einer Maschine auseinanderzusetzen? Und bedeutet das, dass wir eigentlich in die Welt eintauchen, die von großen Rechenzentren durchdrungen ist? Ja und nein. Und ich möchte gerne Ihnen eine Geschichte erzählen aus meinem eigenen Wirtschaftsleben. Und wir schreiben das Jahr 2011. Und am 11. März 2011 gab es ein Ereignis, eine Tragödie. Es gab ein Erdbeben im Pazifik und dann eine riesige Welle. Tsunami hat sehr viele Städte an der japanischen Küste verwüstet. Und an diesem Tag starben 20.000 Menschen in den Wellen. Das ist bekannt. Es ist auch bekannt, dass dieses Ereignis zu großen Schiften in der Industriepolitik und in der Energiepolitik viele Länder führte, unter anderem Deutschland. Also Deutschland beschloss, dass man aus der Atomenergie aussteigt. Was nicht bekannt ist weltweit, dass nach diesem Ereignis Japan als Land, als Wirtschaft aufgehört hat, die Daten zu melden. Und das ist nochmal März 2011. 2008 hatte man eine sehr große Finanzkrise, verheerende Konsequenzen für die globale Wirtschaft, für die Kreditmärkte. Wenn ein Land der Größe und der Bedeutung von Japan aufhört, Daten zu melden, dann hat das Konsequenzen nicht nur für Japan. Damals zum Beispiel in Europa, Nokia aus Finnland war führend für die Herstellung von Mobilgeräten. Und Nokia bezog ganz viele Komponenten aus Japan. Also eigentlich die gesamte Consumer Electronic Industrie war zutiefst abhängig von den Lieferanten aus Japan. Und sie wussten nicht, kriegen wir etwas oder kriegen wir nicht. Und mein Unternehmen Dun & Bradstreet hat beschlossen, die Wirtschaft von Japan datenmäßig abzubilden, nachzubauen. Und dafür brauchte man selbstverständlich auch Algorithmen und Methoden, mit großen Datenmengen umzugehen und diese Datenmengen auch zu prognostizieren. Und Dun & Bradstreet ist ein ganz normales Unternehmen. Also es hat keine Biprocessor im Sinne von Quantum Computer. Damals hatte Dun & Bradstreet auch relativ schlechte Rechenzentren, die übrigens nach Indien outgesourced wurde. Ein von Gründen, warum wir in 2019 als Aufsichtsrat beschlossen haben, das Unternehmen vom Markt zu nehmen und in die private Hand zu überführen, um zu sanieren. Aber Dun & Bradstreet hatte ein Team von sechs Wissenschaftlern, Data Scientists. Das waren keine Ingenieure, das waren tatsächlich Leute, die zutiefst Bescheid wussten, wie man Innovation betreibt anhand von Daten. Und sie haben einen kompletten Datensatz von Japan nachgebaut, in die Zukunft versetzt und wo dann Japan im Juni 2011 wieder die Meldungen von Daten aufgenommen hat, hat man festgestellt, dass die Abweichungsquote unter 1% lag. Also diese Vermessung der Wirtschaft anhand von KI ist manuell geschehen. Man hatte ein historisches Datensatz und ganz viele Wissenschaftler haben sich gefragt, was gibt es noch? Und was ist in den Wellen verschwunden? Und das war halt eigentlich die Schönheit von diesem Experiment, weil ein Wissenschaftler hatte seinen Background in der Physik und er wusste, wie man Radioaktivitätsdaten interpretiert. In Japan damals meldeten ganz viele Bürger die Level von Radioaktivität gegenüber ihren Smartphones. Die haben das abgeschrieben in diese Crowdsource Databank, was sie auf den großen Bildschirmen an den Bushaltestelle gelesen haben. Und diese Daten zum Beispiel hat man versucht zu nutzen, um festzustellen, ob eine oder andere Region so verseucht sind, dass man dort nicht mehr ganz gut arbeiten kann. Diese Daten waren leider falsch. Also man hat das abgelesen, was irgendwo auf dem Bildschirm stand, aber man hat nicht berücksichtigt, dass Radioaktivität zum Beispiel auch von der Luftfeuchtigkeit abhängt, dass es auch andere meteorologische Situationen gibt, die das Ganze beeinflusst. Und Anthony Scrifignano, Chief Data Scientist von Dun & Bradstreet, wusste Bescheid, wie man Radioaktivität eigentlich beurteilt. Und er hat ein Modell gebaut, um die Crowdsource-Datenbank in Japan zu hinterfragen und dann die Werte zu korrigieren, um dann ein realistisches Bild davon zu machen, was tatsächlich wirklich geschah. Dann ein weiterer Wissenschaftler hatte eigentlich seinen Background in Geologie und Meteorologie und er hat zusammengearbeitet mit einem Unternehmen, was Satellite Imaging Dun & Bradstreet zur Verfügung gestellt hat. Und man konnte dann zum Beispiel sehen, in der Nacht ganz viele Lichter an den bestimmten Stellen. Und dann hat man gedacht am Anfang, gut, viel Licht bedeutet, dass dort etwas funktioniert. Man hat gedacht, das sind wahrscheinlich irgendwelche Fabriken, wo etwas passiert. Ja, es passierte etwas, aber es war keine wirtschaftliche Aktivität. Was dort passierte ist, dass viele Menschen ihre Häuser verloren haben und sie gingen irgendwo hin zum Verweilen und zum Schlafen. Wo man aber festgestellt hat, dass bestimmte Fahrzeuge in den Parking-Slots geparkt haben, das war ein Signal, was auf eine wirtschaftliche Aktivität hindeutete. Also Sie sehen, man ist durchgegangen durch ganz, ganz viele Szenarien und Parameter, um ein Modell zu bauen und dann letztendlich zur Schlussfolgerung zu gelangen, was gab es, was war eine wirtschaftliche Aktivität und was gab es nicht. Es war ein Experiment, was sehr gut gelungen ist. So etwas war noch nie passiert. Dun & Bradstreet war kein Unternehmen, was sich auf Naturkatastrophen spezialisierte. Dun & Bradstreet ist das größte Datenunternehmen der Welt für Wirtschaftsdaten. Und sie haben sich zum Zeitpunkt von dem Erdbeben und von dem Tsunami mit einer Problematik befasst, was Remote Computational Interface heißt. Es ging darum, wie kann ich etwas analysieren, etwas verstehen, was weit von mir liegt. Wie zum Beispiel ein Land, wo Dun & Bradstreet keine Tochtergesellschaft hat, wo das Unternehmen auch niemanden eigentlich anrufen kann, um zu hinterfragen, was passiert denn hier. Und es ging darum, dass man innerhalb von übrigens 6 Wochen, also das Ganze dauerte 6 Wochen, die beste Köpfe zusammensteckte und diese Köpfe waren super, super innovativ. Also 6 Wochen, 6 Menschen, fantastisches Ergebnis und dieses Ergebnis war dann auch als Resultat der Welt zur Verfügung gestellt und zwar ohne, dass jemand dafür etwas zahlen musste. Das war die Antwort vom Unternehmen, ein Beitrag, um auch diese verheerende Nachfolge von einem Erdbeben zu minimieren, so wie das Unternehmen das machen konnte. Aber man generierte Intellectual Property aus dieser Übung. Und diese Intellectual Property war dann letztendlich so wertvoll, dass wo in 2018 und 2019 wir die Bewertung vom Unternehmen anstellten, um das Unternehmen von der Börse runterzunehmen. Und die Investmentbanker uns damals sagten, sie kriegen maximal 20% Premium. Also wir waren in der Lage, 37% Premium zu erwirtschaften, weil IP in die Bewertungsmodelle eingegangen ist. Und also Experte aus Palantir damals und auch aus Google Brain gesagt haben, das ist etwas wirklich Fantastisches, sowas haben wir nicht. Und darauf war das Unternehmen selbstverständlich stolz. Das ist ein Beispiel von dieser Intellectual Property. Das, was hier als Pilze oder Schirme dargestellt wird, ist eigentlich Häufung von betrügerischen Aktivitäten bei Hurricane Katrina. Also ein weiteres Ereignis in den USA. Wenn ein Natural Disaster passiert, dann ist es eigentlich weltweit so, dass nicht nur die Guten versuchen, die Nachfolge zu minimieren für die Betroffenen. Es gibt sehr viel Betrug. Also viele Betrüger versuchen, an die finanzielle Mittel zu gelangen, die der Region einer Region zur Verfügung gestellt werden. Und mit Hilfe von KI, also diese Remote Computational Interface, mit Hilfe von Modellen, versucht man nachzuvollziehen, wo gibt es abweichende Aktivitäten, was entspricht eigentlich nicht der Norm, was korreliert womit, damit ich überhaupt sehe, was eigentlich ich nicht sehen soll. Und dieses IP, Intellectual Property, wird heute bei allen National Agencies in den USA verwendet, auch wenn sie Terroristen suchen. Es ist nicht nur eine Technologie, es ist eigentlich Anhäufung von mehreren Methoden und KI liegt hier zugrunde. Ich habe mit DeepMind angefangen. DeepMind wurde von Google, heute Alphabet, gekauft. Ich bin jetzt bei Dun & Bradstreet. Das Unternehmen ist sehr alt. Es wurde 1872 gegründet. Vier US-Präsidenten waren Mitarbeiter von Dun & Bradstreet, inklusive Abraham Lincoln. Sehr altes Unternehmen, ein neues Unternehmen. KI kennt es nicht, ob ein Unternehmen jetzt aus Legacy kommt oder ob ein Unternehmen aus dem Internetzeitalter kommt. KI kann jeder machen. Und es ist auch nicht merkwürdig, dass die top meistbewertete Konzerne der Welt eigentlich komplett KI-zentrisch sind. Ich schaue mir die Zahlen von Fortune 500 zweimal im Jahr. Das sind die Zahlen aus dem dritten Quartal von 2021. Vor 4 Jahren sah das Bild anders aus. 7 Unternehmen, die auf diesem Bild verankert sind, die 5 meistverdächtigte aus den USA, also Meta, früher Facebook, Apple, Amazon, Microsoft und also Alphabet, die waren auch vor 5 Jahren und vor 3 Jahren da. Aber Tencent war übrigens und Alibaba auch da. Das sind die Äquivalenten in den USA, große Datenkonzerne. Wer nicht drauf war, ist Nvidia. Das ist eigentlich ein Enabler für künstliche Intelligenz. Nvidia produziert Halbleiter für Graphic Processing Units. Das ist eine Halbleitertechnologie, die sehr vielen Rechnern zugrunde liegt, wo KI-Modelle durchgejagt werden. Dann haben wir TSMC. Das ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Das ist das Unternehmen, wo Halbleiter tatsächlich produziert werden. Das Unternehmen befindet sich in Taiwan. Vor dem Krieg in der Ukraine war ich persönlich sicher, dass wir ein militärisches Konflikt in Taiwan haben werden und nicht in Europa. Und ich habe auch meinen MBA-Student hier sitzen, er kann das bestätigen. Im November haben wir darüber gesprochen. Also ich war eigentlich im Unrecht. Wir haben heute einen blutigen Krieg in Europa. Aber TSMC ist nach wie vor ein sehr interessantes Target für China und für die Ambitionen, komplett führend in KI zu sein im Jahre 2030. Dann haben wir hier noch ein sehr interessantes Unternehmen, Tesla. Und da können Sie mich fragen, warum sagen Sie etwas hier zu KI? Tesla ist ein KI-zentrisches Unternehmen. André Carpate, was dort Data Science Team leitet, ist einer der begnadetsten KI-Wissenschaftler der Welt. Er trainiert Modelle anhand von Irregularitäten. Das heißt, er schmeißt in die Modelle das rein, was eigentlich sehr selten vorkommt. Und dabei hat er recht. Unsere Leben ist eben nicht so reglementiert, wie man vielleicht skizziert. Unsere Leben ist Messe. Wir haben viel Chaos. Und Andrew versucht, das mit dem Modell zu verheiraten, was eigentlich am Anfang als falsch interpretiert wurde. Und somit haben wir fahrende Fahrzeuge, die ständig Daten melden, Fahrverhalten melden und die Technologie wird in real time optimiert. Super interessante Geschichte. Ich wünschte mir, dass europäische Autohersteller davon eine Scheibe abschneiden würden. KI hat ein ungeheures Potenzial für die traditionelle Wirtschaft. Das ist eine Seite, was ich vor 2 Jahren für McKinsey gebaut habe. Ich habe McKinsey in Sache KI beraten. Wir sehen hier Potenzial bis zu 5,8 Trillionen US-Dollar an Mehrwert aus mehr oder weniger allen Industrien, die wir heute kennen. Das Bild kann man auch anders schneiden. Wir sehen hier Potenziale aus diversesten Wirtschaftszweigen, unter anderem aus Pharmaindustrie, unter anderem aus Retail. Vielleicht kennen Sie Retail gut. Das, was Sie mit Amazon erleben, ist nichts anderes als KI. Pharma im Jahre 2021 ist es einem Team aus MIT und einem Lab aus Washington DC zum ersten Mal gelungen, ein Medikament auf den Markt zu bringen namens Halazin. Das ist ein Antibiotikum. Und dieses Antibiotikum ist ganz besonders hervorragend, weil wir keine Resistenz von Bakterien gegenüber diesen Medikamenten beobachten. KI, vertieftes Lernen, hat 200 Millionen Parameter analysiert, um dann auf ein Parameter runter zu kondensieren, was danach im Lab getestet wurde. Das war ein von Verfahren bei R&D um den Halazin. Zweites Verfahren war, dass KI Millionen und Millionen von Texten gelesen hat zum Thema Nebenwirkungen rund um bestimmte Moleküle und bestimmte Substanzen. Und dieses Wissen wurde dann kondensiert und auch in die Entwicklung von Halazin eingetragen. Das, was normalerweise weltweit Milliarden und Milliarden von Dollar kostet, kostete im Falle von Halazin eigentlich nicht besonders viel. Das war ungefähr 7 Millionen insgesamt, inklusive auch Energiekosten, inklusive auch Rechenzentren. Und das ist unprecedented. Wenn wir gedenken, was die Medikamente in der Herstellung heute kosten, was die Verfahren sind, wie lange das Ganze dauert. Und ich glaube, das ist auch Zukunft für die Industrien, zusammen mit KI etwas zu machen und etwas zu beschleunigen, effizienter zu sein und einfach besser. Und wenn ich blicke, wo fließt denn heute das Geld, dann sehe ich ein sehr interessantes Bild. Wenn wir das Jahr 2021 nehmen, dann sind die meisten Investitionen in KI an die Enabling-Applikationen reingegangen, mit einer Ausnahme. Es ging dann um Nachrichten, Alert System for News. Alles andere, Data Lakes, dann Prozess Automation. Das sind alles Enabler, das ist jetzt keine Vertikale, wie zum Beispiel ein medizinischer Roboter, was vielleicht operiert. Und Data Lakes ist ganz besonders spannend, 2,6 Milliarden an ein Unternehmen als ein Invest, das ist unprecedented in der Geschichte. In 2017, 2018, die größten Investitionen waren vielleicht 100 Millionen US-Dollar und das war schon damals sehr, sehr viel. Hier reden wir von 2,6 Milliarden. Also Data Lakes sind super wichtig, wenn wir mit unstrukturierten Daten arbeiten wollen. Unstrukturierte Daten bedeuten zum Beispiel Text, zum Beispiel Anrufe im Callcenter. Etwas, was nicht sofort betitelbar ist, wie zum Beispiel, sehe ich jetzt eine Katze oder sehe ich einen Hund. Und wir haben auch hier mit 400 Millionen ein Unternehmen, da geht es um Entwicklung von Modellen. Das ist ein Unternehmen, was eigentlich Datenwissenschaftler bedient. Und das zeigt eigentlich, dass all diese Menschen, die mit diesen Technologien arbeiten, zur Verfügung stehen anderen traditionellen Industrien, die dann KI in ihre Produkte und in ihre Services hinzufügen. Was auf dieser Seite auch steht, ist ein Unterschied, wie viel investiert wird. Wir sehen US, das ist führend, mit 38 Milliarden im letzten Jahr. Wir sehen Asien, also diese Zahl ist von China dominiert mit 25 und dann steht da Europa, 8 Milliarden. Und ich erinnere mich, ich wurde einmal gefragt, mit Gaia 10 etwas zu machen, mit dem Ziehen rum und Gaia 10. Ich habe dann eine Zahl gelesen, dass Europäische Union will 1,2 Millionen in Gaia 10 pro Jahr stecken. Amazon allein gibt so viel am Tag aus. Und dann war für mich eigentlich klar, dass Gaia 10 nicht erfolgsversprechend ist. Ich möchte ganz gerne Sie ein bisschen entführen in das, was eigentlich schon morgen komplett möglich ist, weil die Technologien bereits heute da sind. Ich stehe heute von Ihnen als Mensch und ich erzähle etwas über KI. Aber eigentlich bei der 54. Innovationsnacht können Sie Albert Einstein hier stehen haben. Das ist möglich. Es gibt heute ein Modell von 540 Milliarden Parameter. Dieses Modell heißt Palm, kommt von Google und das ist ein Sprachmodell. Aus diesem Sprachmodell kann man Chatbots bauen und so kann man Albert als Chatbot nachmimiken. Es gibt genug Stoff über ihn. Es gibt seine Briefe, es gibt auch Videoaufnahmen mit ihm und dieses Material kann man verwenden, um KI einzutrainieren. Es ist auch durchaus möglich, einen Podcast zu bauen, wo Albert Einstein und William Shakespeare eine Konversation führen. Das ist bereits heute möglich. Man braucht natürlich eine gewisse Bandbreite, also zweifellos. Und da dürfen natürlich die Telekommunikationsprovider wie Magenta oder A1 uns nicht im Stich lassen. Also Connectivity ist the precondition, ja. Aber von KI-Seite sind solche Tricks durchaus keine Tricks, sondern bereits heute Realität. Übersetzungen. In 2001 konnte man mit Maschine übersetzungstechnisch kaum was anfangen. Also es war einfach schlecht. Heute kann man schon Anna Karenina in der Übersetzung lesen und die Maschine wird verstehen, dass einiges in diesem Roman auf Französisch bleibt und nicht jetzt ins Deutsche übersetzt werden soll, weil Tolstoi eben auf Französisch geschrieben hat. Große Passagen im Text. Was KI auch macht, ist Generieren von Nachrichten. Das ist durchaus möglich, wenn man jetzt semantisch nicht besonders klug sein soll und wenn man schlicht und einfach Tatsachen und Zahlen übereinander legt und dann in Form eines Textes rauspustet. Das Gleiche gilt für die Erstellung von den Unternehmensnachrichten. Also wir sprechen nicht nur über Journalismus. Und Bildung und auch Fortbildung ist durchaus mit KI möglich. Ich verbringe sehr viel Zeit in Silicon Valley. Es ist nun mal so, dass dort auch sehr viele autistische Menschen arbeiten, die Kinder haben und Educational Robots sind gang und gäbe. Diese Roboter sind nicht müde, 500 Mal am Tag einem Kind beizubringen, welche Flugzeug gerade über dem Kopf fliegt. Ein menschlicher Lehrer wird da irre. Einem Computer ist es egal, das beantwortet die Maschine sehr, sehr gerne. Es gibt auch rührende Momente, wo zum Beispiel Siri solche Fragen beantwortet und dann schreibt ein autistisches Kind, Siri, I love you. Podcasts, Übersetzungen, Bildung, Chatbots, Kapitalmärkte sind von KI in Sprache betroffen, nur als Vergleich. Vorgänger von Palm mit 450 Milliarden Parameter ist GPT-3. Das ist aus dem Jahr 2020. Dieses Modell hatte 175 Milliarden Parameter. Sie sehen, welche Sprünge KI macht. Aber es gibt auch natürlich einen Bereich Computer Vision. Also das sind Bilder. Menschliche Augen können müde werden. Menschliche Augen sehen etwas, aber vielleicht nicht immer gut. Und KI hat keine Augen. KI erkennt Pixel an den Bildern. Und so ist es nicht verwunderlich, dass bei vielen Diagnosen KI besser abschneidet als ein menschlicher Arzt. Also ich persönlich war 2018 unnötig operiert. Man hatte bei mir einen Verdacht von Brusttumor. Also man konnte nicht nachvollziehen, ob das tatsächlich da war oder doch nicht da war. So hat man mich aufgeschlitzt. Und das bedeutet, dass ich Narkose hatte. Ja, also ich konnte dann nicht joggen ein paar Wochen. Und es war unnötiges Leiden. Es war gar nichts. Es war sogenanntes False Positive. Und solche Geschichten können mit Hilfe von KI komplett vermieden werden. Nicht alle Diagnosen klappen fantastisch heutzutage, aber im Falle von Brustkrebs und bestimmten Gehirntumoren ist es heute sehr gut gelungen. Also medizinische Diagnostik ist sehr gut. Dann Gesichtserkennung. Gesichtserkennung ist eine sehr emotionale Angelegenheit für viele Europäer. Aber man muss einfach betonen, dass auch in Europa wir sehr unterschiedliche Antworten haben im Hinblick auf Gesichtserkennung. So in Deutschland ist es etwas, was man nicht tut. Sie werden nicht aufgenommen auf Video in Deutschland. Wenn Sie in UK sind und in ein Starbucks reingehen, dann können Sie wahrscheinlich davon ausgehen, dass Sie irgendwo auf der Kamera sind. Und ihre Bilder, ihr Gesicht, ihre Gestik wird dann übermittelt an Unternehmen, die Maschinen schulen, Emotionen von Menschen zu erkennen. Das ist in UK überhaupt kein Problem. Man interessiert sich überhaupt nicht dafür, wer sie sind. Man interessiert sich nicht für ihren Namen. Aber man interessiert sich, was für Gesichtsausdruck sie haben, wenn sie ein Latte bestellen. Wir haben hier zwei Demokratien, United Kingdom, Großbritannien und Deutschland. Sehr unterschiedliche Antworten auf dieselbe Frage, soll man Gesichtserkennung tun oder nicht mit Hilfe von KI. Autonomes Fahren ist auch ein Leidensthema für sehr viele. Man muss immer die Frage stellen, wo bin ich jetzt gerade, wenn ich selbstfahrende Fahrzeuge erblicke und schlicht und einfach sage, was passiert morgen und übermorgen. Wenn ich im Google Campus mit Waymo-Fahrzeugen unterwegs bin, die funktionieren prächtig. Das ist aber eine sehr vorbestimmte Route. Also da passiert jetzt nicht viel. Eine Maschine koordiniert die Bewegungsmuster mit den Sensoren, die irgendwo verbaut sind. Und wir reden über Kalifornien, da scheint halt oft die Sonne, es gibt keine Schneelawine und keine verreiste Autobahn. Alles ist gut. Wenn ich in China bin, dann geht es sogar noch besser, weil in China heute Städte gebaut werden, wo Sensorik bereits in den Brücken ist, in den Straßenlaternen, in den Straßen selbst. Und es ist auch kein Problem, bei diesem Bauverfahren auch dann selbstfahrende Fahrzeuge auf die Straße zu stellen. Und jetzt versuchen Sie, so ein Fahrzeug aus Kalifornien oder aus China nach Innsbruck zu befördern oder in die Schweiz, nach Zürich. Unsere Städte wurden natürlich nicht gebaut mit denselben Konditionen, wie das heute in Kalifornien oder in China ist. Und die Technologie ist schlicht und einfach nicht reif genug, um dasselbe abzubilden, was vielleicht woanders in der Welt möglich ist. Man spricht sehr oft über Drohnen. Und es ist so, dass die Killer Drones bereits im Krieg sehr weit eingesetzt werden. Zum Beispiel im militärischen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan wurden türkische Drohnen gegen Armenien täglich verwendet. Ich muss gestehen, ich bin jetzt überfragt zum Thema Russland und Ukraine. Eigentlich bete ich jeden Tag zum Korruptionsgott in Russland. Dort war alles Mögliche gestohlen. Vielleicht ist es auch die Ursache, warum wir nicht so viel über Killer-Drohnen hören, die Ukraine aus Russland überfahren. Aber die Technologie besteht. Sie ist auch nicht besonders teuer im Ansatz. Und wir können davon ausgehen, dass die Kriege von morgen mit diesen Maschinen geführt werden, weitgehend und nicht mit menschlichen Soldaten. Nun ein Strich. Ich habe Ihnen einige Beispiele genannt von dem, was heute schon da ist und was möglich ist morgen und übermorgen. Aber was tun wir damit? Und ist es etwas, was uns alle betrifft? Und meine persönliche Antwort ist ja. Ich glaube, dass wir durchaus auch in Europa ein Programm haben können, was KI demokratisiert. Das bedeutet, dass Unternehmen jeglicher Größe von KI, von Daten profitieren können. Und es gibt für mich einige Faktoren, die dazu beitragen können. Zum einen, man soll wirklich anerkennen, dass Daten einen Wert haben. Und ich möchte jetzt nicht emotional werden und sagen, dass Meta, aka Facebook, meine Daten verwendet. Ich bin auf Facebook, ich mag Katzen und Oper. Also das ist, was ich auch verwende. Und ich bin auch komplett d'accord, dass Facebook das über mich weiß. Ich weiß aber, dass Facebook kein menschliches Verhalten abbildet. Das ist ein Verhalten, was von Algorithmen verändert ist und vordefiniert ist. Meine Tochter weiß das übrigens auch. Sie verwendet TikTok für bestimmte Sachen. Meine Tochter ist 13, sie ist aufgeklärt. Selbstverständlich, wenn sie nicht aufgeklärt sind und alles für die bare Münze oder menschliches Verhalten erachten, haben sie ein Problem. Aber die Daten haben einen Wert. Facebook, wenn sie mit ihnen Gelder teilen würden pro Jahr, ja, was sie mit ihren Daten verdient, dann können sie einmal mit diesem Geld zum Starbucks gehen. Ja. Also sie würden ungefähr $6 bekommen. Das ist nicht besonders viel, aber die Metadaten aus den Verhalten von ihnen, von ihren Nachbarn, von Menschen, die ihnen ähnlich sind, diese Metadaten sind Gold wert. Die Daten sind wertvoll. Was ich glaube, man soll auch sagen, wie können wir es schaffen, dass wir Digital Identities haben. Und nun haben viele Deutsche im Portemonnaie einen Organpass. Dieser Nachweis ist dafür da, wenn man verunglückt, kann man dann sagen im Leben, dass man eigene Organe spendet und vielleicht kann somit einem kranken Menschen helfen. Ich glaube, dass wir auch digitale Identities brauchen, digitale Pässe, damit wir entscheiden können, wie gehen wir mit unseren Daten um. Als ich von Deutschland nach Österreich umgezogen bin, ist es mir nicht gelungen, meine Gesundheitsdaten mitzunehmen. Und außerdem, alle Gesundheitsdaten sind verstreut zwischen diversesten Anbietern und Ärzten. Ein Arzt aus Österreich muss meine Ärzte in Deutschland anrufen oder anschreiben, damit irgendwelche Records über die Grenze geworfen werden. Und wir sind im europäischen Raum. Ein System von Digital Identities ist ein Muss. Dann das Thema Data Trust. Das, was ich Ihnen über selbstfahrende Fahrzeuge gesagt habe, könnte ein super Beispiel sein für ein Data Trust. Und so ist es, dass die traditionelle Automotive-Anbieter in Kalifornien so ein Data Trust gegründet haben. Das ist ein Datenmarkt auf Blockchain, auf Distributed Ledger. Und in dieser Datenbank sind die selbst gefahrene Meilen verankert. Das heißt, dass eine Toyota oder auch ein Chrysler dort alle selbst gefahrene Meile abbilden, die ihre Fahrzeuge im Test liefern. Und das ist fantastisch, denn wenn wir Waymo nehmen oder Pony AI oder andere Unternehmen aus KI, dann sind die meisten Daten dort nicht tatsächlich gefahren, nicht tatsächlich gefahrene Meilen, sondern das sind synthetische Daten. Das ist wichtig, um dann die Datenbank möglichst groß zu halten und dann damit alle möglichen Rechenübungen zu veranstalten. So eine Data Trust mit tatsächlich gefahrenen Meilen wäre ein Businessmodell, ein Konzept, was vielen Lieferanten von Automotive Technology zugutekommen könnte. In der Schweiz sagt man, dass man im Jahre 2035 50% von Energiekonsum im Land anhand von Datenzentren erwirtschaften wird. Und es ist natürlich eine gigantische Zahl. Wir wissen auch, dass Schweiz weltführend ist bei Kryptowährungen. Wenn man das weiß, dann kann man auch durchaus Energiedaten in eine Datentrust bündeln und dann damit alles Mögliche anstellen, unter anderem Research and Development. Ich spreche sehr viel über große Datenmengen. Was ist mit kleinen Daten? Kleine Daten sind wichtig, nicht nur, wenn man ein Kleinunternehmer ist und vielleicht jetzt nicht die Größe eines Siemens besitzt. Man kann auch eine Gemeinde sein, wie zum Beispiel Gemeinde von San Diego, die Stadt, mit der ich sehr verbunden bin, weil ich eine Zeit lang Qualcomm in Europe geführt habe. Diese Stadt hat ein Accelerator für Daten und diese Stadt gibt die Daten von Müllabfuhr, von Wasser an dieses Accelerator. Und Accelerator veranstaltet Hackathons mit Startups, die dann Lösungen entwickeln, um dann der Stadt Technologien zuzuführen und dann eben das gesamte Leben in der Stadt besser zu gestalten für alle Mitbürger. Small Data ist für mich ein Schlüssel zur Demokratisierung von KI. Und dann dezentrale Datenmärkte ist eine weitere Konsequenz, mit der man dann umgehen kann. Und ich werde Ihnen ein paar Beispiele zeigen. Und dann gibt es natürlich eine menschliche Komponente. Menschen haben Angst von künstlicher Intelligenz und Robotik. Es gibt einen Mythos, dass KI Arbeitsplätze vernichtet. Und das ist eigentlich Quatsch. KI schafft Arbeitsplätze. In den verarbeitenden Industrien in Taiwan, in Vietnam, in China, summa summarum in den letzten 5 Jahren, sind Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze um 35% gewachsen. Als Folge von Einsatz von den datenverarbeitenden Technologien. Manche Jobs sind natürlich super qualifiziert, aber manche gar nicht. Und jetzt kann man sagen, ein LKW-Fahrer wird vielleicht nicht gebraucht, wenn wir selbstfahrende LKWs haben. Das ist ein Beispiel, mit dem Andrew Yang in den USA immer arbeitet. Ein Unternehmer, der Politiker wurde und der auch in Presidential Campaign bei den Demokraten mitgemacht hat. Aber ein LKW-Fahrer kann Daten betiteln. Vielleicht nicht alle Daten. Meteorologie wird ein LKW-Fahrer vielleicht nicht verstehen, aber er hat menschliche Augen, menschliche Ohren. Er kann Geräusche identifizieren, kann sehen, was ist es von mir als ein Produkt, Lebensmittel oder ein Tier. Und diese Labels, diese Taggings, kann dieser LKW-Fahrer in eine Computerdatenbank weiter abbilden. Und so übrigens lebt heute die Hälfte von Venezuela. Ein Land, was komplett in der Krise ist und wo die Menschen oft überleben, weil sie für Amazon oder für Meta diese Data Labeling machen. Umschulungen sind enorm wichtig. Das muss top-down passieren. Ein Unternehmen muss wollen, den Mitarbeitern etwas zu geben, was sie vorher noch nicht gemacht haben. Aber KI und Einsatz von Technologien ist auch die Sache von Führung. Ich habe 7 Jahre lang Unternehmen in KI beraten. Ich saß in Bonn damals. Ich hatte keinen einzigen Kunden im deutschsprachigen Raum. Warum? Weil ich nicht die Zeit hatte, diese Kunden zu akquirieren. Ich war allein, ich wollte allein sein, ich skalierte nicht. Aber ich hatte sehr viel zu tun, weil ich ständig von Asiaten oder Amerikanern angerufen wurde. Ich denke, dass KI nicht nur die Frage von Tech ist, das ist die Frage von Leadership und ob man etwas will. Und ob man Fragen hat im Unternehmen, die mit Hilfe von KI-Technologien beantwortet werden könnten. Also Leadership und Mentoring ist sehr wichtig. Und hier ein paar Beispiele zu dezentralisierten Daten, dezentralisierten Datenmengen, Märkten und KI. Das ist Ocean. Ocean ist ein Protokoll, was von internationalen Datenwissenschaftler in Berlin gebaut wurde. Gesamte Singapur und Estland sind auf diesem Protokoll. Das ist für Blockchain gebaut. Und es ist nicht nur ein technisches Instrument, sondern das ist auch ein Token, mit Hilfe von dessen man ein Ökosystem auf Blockchain finanziert. Es ist auch ein Code, was übrigens free of charge verwendet werden kann. Und das ist auch eine Gemeinschaft. Es gibt auch eine Ocean Foundation Stiftung, was Stipendien finanziert für diejenigen, die auf Ocean etwas bauen wollen. Hier ist ein Beispiel, Data Union, gebaut auf Ocean. Hier sind Browsing-Daten, die ihren Käufer gefunden haben. Also ein Mini dezentral ein Datenmarkt, was dann einen Abnehmer gefunden hat. Und es gibt natürlich auch weitere Beispiele von denjenigen, die hinter Daten her sind, die Daten wollen, vielleicht sie nicht bekommen. Ocean ist eigentlich ein Boden oder ein Enabler, ein Instrument, um diejenigen zusammenzuführen, die Daten haben. Das kann auch ein Kleinbetrieb sein. Und diejenigen, die etwas mit Daten anfangen wollen oder ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen wollen. Wir dürfen nicht vergessen, dass vielleicht nur 30% von Softwareentwicklungstalent weltweit in Händen von Datenmonopolisten ist, wie Meta oder wie Amazon. 70% ist irgendwo. Und nicht jeder tatsächlich will in Shanghai leben oder in Mountain View. Und somit ist es für mich klar, dass wenn wir Angst vor Technologien haben, ist es eigentlich Angst, dass wir bestimmte Macht kriegen. Und wir können heute durchaus die Welt mitgestalten, in der wir leben. Es ist halt nur so, dass wir uns vor der Verantwortung nicht verstecken können. Ich wiederhole noch einmal, KI ist nicht nur die Sache von Technologie, das ist die Sache von Leadership und das bedeutet, das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen, auch inklusive Leute, die heute mir zuhören. Eric Schmidt macht es uns vor. Eric leitete Google zwischen 2001 und 2011. Und sein Lebenswerk heute ist eine Stiftung, die jährlich 120 Millionen US-Dollar ausgibt für Projekte, in denen KI und ein Research-Zweck zusammengebracht werden und dann neue Sachen entstehen. Es kann etwas sein für neue Materialien, es kann ein neues Medikament sein, es kann alles Mögliche sein und er gibt sein Geld und sammelt auch Gelder ein für diesen guten Zweck. Er zeigt letztendlich Leadership und dafür applaudiere ich ihn persönlich. Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung und vielen, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.
Bitte. Vielen, vielen Dank, Frau Lauterbach. Ja, ich glaube, mind-blowing ist irgendwo das Wort, das mir jetzt gerade im Kopf schwebt. Irgendwo, ich glaube ich, sieht man schon dieses Spannungsverhältnis irgendwo. Der Titel der Veranstaltung war ja quasi ein Trostszenario oder dann doch die Lösung für alles.
Dieser Titel war nicht von mir.
Ah, okay, ja gut, dann beschreibt der Titel, den wir Ihnen gegeben haben, in dem Fall irgendwo schon dieses Stimmungsbild, das ich irgendwo mitgenommen habe. Weil auf der einen Seite beschreiben Sie ganz toll, welche Möglichkeiten es natürlich gibt. Auf der anderen Seite denkt man sich bei den vielen Technologien, mit denen man vielleicht auch noch nicht so lange vertraut ist, sei es Gesichtserkennung und so weiter, quasi hat man schon die Überlegung, was macht das mit der Gesellschaft. Jetzt stellen Sie dem Ganzen aber schlussendlich ein positives Fazit, streichen aber heraus, dass wir in Europa da ja eigentlich noch Nachzügler sind. Haben Sie das Gefühl, man kann das in Europa aufholen?
Ich würde mal sagen, in der Form von heutigen Big Data, nein. Ich glaube, dass dieser Zug ist abgefahren. Man soll jetzt nicht sagen, also wir werden hier in Europa einen Monopolisten anzüchten und dieser Monopolist wird dann mit Meta oder mit was auch immer im Wettbewerb stehen. Aber KI ist immer noch sehr am Anfang. Und wenn man sagt, dass Internet ungefähr 20% von Weltwirtschaft revolutioniert hat, es ging um eigentlich Frontend. Ja? Wie mache ich Procurement? Wo kommen meine Lieferanten her? Wie befasse ich mich mit meinem Kunden? Ja? Frontend. Heute mit Web 3.0, und das ist die Verbindung zwischen Blockchain und KI, redet man über Backend. Und letztendlich, man spricht 80% der Wirtschaft an, was von Internet immer noch nicht berührt wurde. Das ist ein ungeheures Potenzial und da kann in Europa natürlich einiges passieren. Ich glaube aber, dass, low-hanging fruits im Sinne von irgendwelche Daten sammeln und maschinelles Lernen anhand von Big Data anwenden, also diese low-hanging fruits sind nicht so in der Masse da. Und wenn ich sehe, was in der Legislative passiert, dann bin ich wirklich erschrocken. Also diese GDPR für KI, was im Mai letztes Jahres verabschiedet wurde, ist wirklich ein Schuss ins Knie der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und europäischen KI-Wirtschaft. Zum Beispiel, da wird gesagt, dass also absolut alles, nicht nur ein fertiges Produkt, sondern auch also Pilote vorgelegt müssen, werden müssen. Dann frage ich mich, wem? Ja, wer sind denn diese Menschen, die diese Modelle beurteilen werden? Und also wenn ich jetzt vor meinem geistigen Auge die Bürokraten in Brüssel sehe, dann wird mir so nicht ganz gut beisammen. Ja, also da würde ich mal sagen, lieber mehr Wein trinken und weniger Gesetze schreiben. Aber gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung und ich bin unabhängig, was mich natürlich sehr erfreut. Man sagt, also sehr vieles ist ja biased. Also ich weiß nicht, wie viele Mathematiker wir hier haben. Also Algorithmus ist immer irgendwie biased. Ja, es ist halt so eine Gegebenheit. Was man natürlich fragen soll, was ist mit den Datensätzen? Also ich meine, ich bin ja in ein paar Wochen 50, also ich befasse mich schon jetzt irgendwie fast hauptberuflich mit Hormone Replacing Therapies. Und dann lerne ich, dass diese anhand von männlichen Kohorten entstanden sind. Und jetzt müssen wir keine Wissenschaftler sein, um zu verstehen, dass Männer und Frauen doch ein bisschen unterschiedlich sind, oder? Also ich meine, klar, bei solchen Sachen muss man sagen, vielleicht hapert's noch, aber es hat auch vor KI gehapert und die Medikamente schlucken wir heute und sie sind entstanden ohne jegliche Eingriffe von Roboter und Robot Sophia war auch nicht auf der Bühne, um diese zu verkünden. Also man muss schon Common Sense besitzen und sagen, wo hilft es uns, wo hilft es uns nicht, das heißt menschliche Fragen. Ich zitiere auch meinen Studierenden gegenüber gerne Pablo Picasso, der sagte, Maschinen sind dumm, sie geben lediglich Antworten. Das ist up to us, humans, ja, muggles, gute Fragen zu formulieren, das wird KI schlecht können, auch, ich denke, mehr in 5 bis 8 Jahren. Wir haben hier Möglichkeiten. Wir haben noch 80% von der Wirtschaft anzufassen und digitalisieren. Also ich war nicht erfreut, wo ich dann, ich glaube, von der Digitalministerin von Österreich gelesen habe auf LinkedIn. Also es hieß, Österreich wird unter Top 10 Nationen in Sache Digitalisierung. Und da lese ich und denke, das ist schön. Und dann lese ich weiter im Jahre 2045. Und nun, also ich meine, ich mache sehr viel Corporate Governance Arbeit und sitze in vielen Aufsichtsräten. Wenn ein CEO mir sagen würde, dass im Jahre 2045 alles gut wird, dann würde ich diesen CEO sofort feuern.
Ja? Der CEO, den Sie gerade zitiert haben, der ist gerade ja nicht gefeuert worden.
Quasi. Das ist sehr spannend, finde ich. Da haben wir Real-Time-Events hier, wahrscheinlich auch nicht von KI, sondern ja. Aber wünschen wir der Dame trotzdem alles Gute.
Auf jeden Fall. Super, vielen, vielen Dank auch für die Beantwortung meiner Frage, die mich jetzt am Brennsten interessiert hat. Ich würde jetzt aber das Mikro oder den Blick in Richtung Publikum richten für Fragen aus dem Publikum. Gleich die erste Frage an euch, wer bricht das Eis? Ich sehe da einen Mann, wer fliegt mit dem Mikro? Karl-Heinz? Dritte Reihe bitte. Ja, genau.
Vielen Dank für den Vortrag. Schön, dass Sie immer von KI gesprochen haben und nicht von künstlicher Intelligenz. Ich halte es für eines der größten Unglücke dieses Jahrhunderts, dass man das, was man heute einfach so als KI wie IBM abkürzt, als künstliche Intelligenz bezeichnet hat. Damit sind bei Millionen von Menschen völlig falsche Erwartungen entstanden. Man hat nämlich, also ich kriege das von meinen Studenten noch mit, die mich fragen, Herr Wintersteiger, was denken Sie, wenn uns die Computer mit ihrer Intelligenz, also wenn die Computerintelligenz die menschliche Intelligenz überholt hat? Geht das noch 5 Jahre oder geht das 10 Jahre? Ich halte das für ein Riesenunglück. Jetzt frage ich Sie, wie würden Sie das nennen, was wir jetzt einfach nur KI nennen, wenn es diese scheiß künstliche Intelligenz nicht gäbe?
Schauen Sie, im Grunde genommen, heute, wenn man über KI redet, redet man über das maschinelle Lernen. Und das ist wirklich ein Bruchteil von KI. Also ich persönlich finde, dass man sehr viel in symbolistische KI investieren muss. Das ist ja eigentlich, was man in den 60er betrieben hat. Übrigens auch ein Appell an die Industrie. Man muss auch fundamentale Forschung finanzieren und nicht nur Applikationen. Weil Google heute ist Mathe aus den 30er, KI ist Mathe aus den 40er und 50er. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Schmidhuber nichts getan hat. Also mit Long-Short-Time-Memory, was jeder in der Hosentasche hat in einem Smartphone. Aber also Grundsätze sind ja eigentlich nicht neu. Ja? Also wir müssen auch fundamentale Wissenschaften fordern, um schlicht und einfach besser zu sein in 30 bis 40 Jahren. Also heute geht es um maschinelle Lernen, es geht um neuronale Netze, also tiefes Lernen, also Deep Learning und neuronale Netze, das ist absolut das Gleiche. Also ich persönlich konnte keine Unterschiede feststellen. Das Wort ist wahrscheinlich unglücklich, also dieser Begriff von künstlicher Intelligenz. Wir sollen aber schon vielleicht ein bisschen pausieren und sagen, was erwartet uns in der Zukunft. Und es gibt durchaus heute Maschinen, die nicht nur diese Narrow Cases machen, also die mehr machen können als zum Beispiel nur übersetzen oder nur einen Patienten in einem Reha-Zentrum in Japan, also da gibt es solche Roboter von einer Stelle zur anderen zu befördern. Also Maschinen, die mehrere Sachen verknüpfen können. Das, was ich erwähnt habe mit Palm von Google, wenn man sowas mit einer gescheiten UI, also User Interface versieht und dann Fragen stellt, dann kriegt man schon spannende Antworten. Zum Beispiel, man kann sagen, welches Gerät heute wäre es, wenn wir jetzt ein Science-Fiction-Movie aus den, weiß ich jetzt nicht, 80er umsetzen. Und dann kommt eine Antwort, zum Beispiel iPad. Ja? Das ist heute nicht Googleable in dem Sinne. Im Search gibt es nicht. Wenn Sie sowas searchen, dann kriegen Sie diese Antwort nicht, aber mit den neuen Modellen, also wie GPT-3 oder Palm, kriegt man so eine Antwort durchaus. Basiert auf einer verheerende Verschwendung von Energie. Kann man fragen, braucht man das, braucht man nicht, aber man hat es. Und eigentlich, wenn wir jetzt nicht investieren, wenn wir mehrere KI-Technologien, das ist für mich eine Technologiefamilie und nicht nur eins, verknüpfen, dann landet man wahrscheinlich in einer Welt von den monströsen Rechnern, die wahrscheinlich in Händen von bestimmten Datenmonopolisten sind oder Staaten, wie zum Beispiel China. Und da durchaus kann man Szenarien bauen, was wird passieren, wie wettbewerbsfähig oder nicht wettbewerbsfähig ist man und welche Sprache entwickelt man, wenn man solche Maschinen dann hat. Also das ist etwas, was ich in den nächsten 15 Jahren durchaus sehe. Was spannend ist, also ich bin ein riesen Befürworter von Verknüpfung zwischen Humanities und dann also präzisen Wissenschaften. Man hat heute keine Diplomatiesprache, um über KI zu verhandeln. Zum Beispiel in diesem Race in Nuclear Weapons, da konnte man sagen, ich weiß, was du tust. Und dann konnte man Sprengköpfe rechnen. Wie kann man heute sagen, ich weiß, was du tust, ich weiß, welche NLP, also Natural Language Processing, du betreibst, oder ich weiß, was du in Computer Vision betreibst. Also diese Diplomatiesprache ist nicht heute Existenz und man braucht sie eigentlich. Also diese Gap zwischen den Möglichkeiten und wie man damit umgeht, ist da. Und das ist nochmal die Sache von Leadership. Es ist auch die Sache von, sag ich mal, Renaissance-Menschen, die viele Disziplinen beherrschen, um dann zu helfen. Aber Sie haben absolut recht. Ich finde dieser Begriff KI, also künstliche Intelligenz, nicht schön. Trotzdem, Intelligenz für us, Muggles, for humans, ist das höchste Gut, was wir auf dem Planeten haben. Und wenn KI Menschenhandel unterstützt, also man redet oft über Augmented Intelligence, ich weiß nicht, was ein guter Begriff auf Deutsch ist von Augmented Intelligence, also verstärkte vielleicht Intelligenz, kann man mehr Probleme lösen, wenn man die richtigen Fragen beantwortet. Wenn man die Probleme nicht lösen kann, dann kann man nachdenken, was wäre vielleicht der Weg, wo sollen Investitionsmittel fließen, damit dann in 2, 3, x Jahre etwas passiert. Also Intelligenz ist ein höchster Gut. Man soll sich auch von dem Gedanken verabschieden, dass alles menschliche Intelligenz ist. Wenn AlphaGo gegen Leo Sedol gewonnen hat, hat dieses System Moves, sag ich mal, gemacht, was einem Menschen verschlossen blieben. Und man versteht nicht, wie, warum die Maschine etwas gemacht hat. Aber wir verstehen auch heute nicht die Intelligenz eines Oktopuses. Und das ist ein sehr intelligentes Tier. Also wenn Sie einen Oktopus von einer verschlossenen Dose setzen und da ist ein Krebs drin, dann wird Oktopus durchaus in der Lage sein, die Dose aufzumachen, da reinzuschlüpfen und dann Krebs zu essen. Also nicht jede Form von Intelligenz ist uns klar, erschließbar und reverse engineerable im menschlichen Sinne.
Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass der Oktopus den Krebs rettet und nicht isst, aber das
war ein anderes Outcome. Ich glaube, Proteine sind immer yummy, ja.
Also. Offensichtlich. Wir haben da noch eine Frage. Genau.
Ja, ich vertrete die rechtliche Seite. Also ich bin Rechtsanwältin für IT und Datenschutzrecht. Sie haben ja von der Demokratisierung der Gesellschaft gesprochen und die Europäische Kommission hat bitte einen Vorschlag für eine Regulierung von künstlicher Intelligenz erlassen. Es ist schon nicht definitiv entschieden, da gibt es definitiv Verbesserungsbedarf. Aber wenn ich jetzt mal beispielsweise China anschaue, wo die Gesichtserkennung Stand der Technik ist oder einfach normal eingesetzt wird, so bin ich doch froh, dass der europäische Gesetzgeber, sprich die Kommission, sich Gedanken darüber macht, wie man Gesichtserkennung und ähnlichen Technologien einen Riegel vorschieben kann. Also es gibt sicherlich genug Kritikpunkte an dieser Verordnung. Ich kenne sie auch nicht im Detail, aber ich weiß halt von dieser Pyramide. Aber ich bin schon froh, dass es einen Rahmen gibt, der die praktische Handlungsanweisung vorgibt und dass man in Anbetracht der Risiken, die es gibt, verbindliche Ziele und Vorgaben vorfindet. Aber wir sind da nicht auf einem gleichen Nenner, habe ich den Eindruck.
Ja, also wie gesagt, ich finde, ich kann halt nur wiederholen, für mich war das ein Schuss in Knie und Tötung von eigentlich, denn wir können also tiefes Lernen in Europa eigentlich in die Tonne werfen, wenn man jetzt also europäische Legislation buchstäblich verstehen möchte. Und das ist übrigens auch ein von Ausreden. Man darf ja nichts machen, ja, wir sind ja in Europa, also falsch. Man muss halt überlegen, wie man es trotzdem macht. Aber wie gesagt, für mich ist das nicht die Frage, danke EU oder danke nicht. Es ist für mich die Frage, was ist für uns wichtig? Das ist eine zutiefst menschliche Frage. Ist es für uns am wichtigsten, dass wir effizienter sind? Dann haben wir einen Weg. Ist es für uns am wichtigsten, dass wir bilden und ausbilden? Das ist dann ein anderer Weg. Das sind zutiefst humanistische Fragen und KI kann in eine oder andere Richtung gehen. Also man muss halt sagen, der Zug ist nicht stoppbar. Es arbeiten viel zu viele Menschen an KI weltweit. Es werden zu viele Gelder investiert. Also meine Welt ist durchaus einfach. Ich schaue mir jährlich, was passiert in Intellectual Property. Und was sind die Roadmaps von Halbleitern? Also ich bin halt halbleiterlastig, culpa mea, aber also Halbleiter sind halt in allem, was irgendwie so elektronisch wimmert. Und wenn ich weiß, in 7 Jahren ist XYZ auf den Roadmap, dann weiß ich, welche Applikationen und welche Services auch auf der Straße sein werden. Und was auf Halbleiter-Roadmap nicht steht, wird auch nicht geschehen, ja. Und ich sehe, dass Europa in diesem Zusammenhang verdammt schlecht abschneidet. Und das tut mir wahnsinnig leid. Wir können hier nicht sein und dann eigentlich in einem Museum leben, sondern wir müssen auch produzieren, wir müssen Arbeitsplätze schaffen, wir müssen unseren Kindern Zukunft geben. Und ich verstehe es nicht, dass man denkt, um Gottes Willen, Python, das ist ein Schimpfwort und wie kann man sowas den armen Kindern zumuten. Also man muss jetzt nicht, ich vergleiche das wirklich gerne und ich mache das auf sehr vielen Veranstaltungen mit Kochen. Ja. Wahrscheinlich gibt es unter Ihnen auch welche, die fantastisch kochen können und vielleicht auch ein oder anderen Restaurant in die Tasche stecken, wenn sie kochen. Das ist super, das sind so für mich Star-Programmierer, auch wenn sie jetzt nicht Programmierung als Beruf haben. Aber wahrscheinlich jeder hier kann also Spiegeleier braten. Und auch mit den vorgefertigten Lösungen kann man Modelle bauen. Es ist nicht so wahnsinnig schwierig und es gibt auch sehr viele Kurse, die kostenlos sind, wo man das lernen kann. Also die Grammatik einer Computersprache ist 5-6 Seiten lang. Die Grammatik einer Fremdsprache wie Englisch oder Französisch ist ein ganzes Buch. Was ist denn schwieriger? Ich glaube, wir sollen unseren Kindern sowas zumuten. Sie müssen nicht Starköcher sein, aber sie dürfen durchaus Spiegeleier braten können. Und ich denke mir, das ist super wichtig.
Vielen Dank. Wir hätten noch Zeit für eine letzte Frage, falls es noch eine gibt. Gleich da in der dritten Reihe. Das Mikrofon kommt.
Ich verstehe nicht, warum so viele Menschen, und ich habe es bei Ihnen auch rausgehört, so pessimistisch sind beim Vergleich Europa mit USA und China. Natürlich wissen wir alle, dass die in der Technologie weiter sind. Gar keine Frage, mit Speichertechnologie und, mit Architekturen von Rechnersystemen. Aber schon seit tausenden Jahren kommt es bei neuen Technologien darauf an, habe ich die Technologie und weiß ich, was ich damit machen kann und machen soll. Und wenn man das mit einbezieht, dann bin ich der Meinung, sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich kann ein ganz konkretes Beispiel nennen, was im Moment unter Experten diskutiert wird, speziell nach dieser Elektronikausstellung in Las Vegas. da wird ganz eindeutig bei den Experten inzwischen gesagt, dass das der neue Fahrassistent, den Mercedes für die S-Klasse gerade angekündigt hat, besser ist wie der Fahrassistent von Tesla. Und wenn ich mir die Unfälle und die Fehler von Tesla ansehe, dann muss man das wohl glauben. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe mich zu wenig damit beschäftigt. Und deshalb bin ich da durchaus optimistisch, dass wir auch weiterhin in vielen Anwendungsbereichen mit den Chinesen und mit den Amerikanern mithalten können.
Das ist wunderbar. Dann würde mein Bild von den meistbewerteten Konzernen bald anders aussehen. Das wird mich sehr erfreuen.
Ja. Wir hoffen, dass wir Sie vielleicht in ein paar Jahren dann zu der nächsten Innovation Night einladen und dann auf dem Slide etwas anderes ist zu diesem Thema.
Ja, dazu können wir alle doch beitragen, oder? Ich genau. Liebe hier auch gerne.
Genau. Vielen, vielen Dank, Frau Lauterbach. Also wirklich eine sehr spannende Reise durch die KI. Ich spreche jetzt nicht den ganzen Begriff aus. Durch die KI. Es war für mich zumindest sehr erhellend. Ich glaube oder ich hoffe für das Publikum auch. Und Sie bleiben, glaube ich, noch ein bisschen da. Da gibt es auch noch was zu essen und zu trinken. Und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit für bilaterale Fragen noch an Sie. Wir haben auch eine Kleinigkeit noch für Sie vorbereitet, als Dankeschön. Das darf ich Ihnen gerade noch geben. Vielen, vielen Danke. Dank und einen großen Applaus für Sie,
Danke.
Frau Lauterbach.
Danke.
Jetzt ein bisschen Pop.
Darf ich? Danke. Danke. Vielen Dank.
Dankeschön.
Kann ich das noch ins Wasser trotzdem? Okay. Das wäre super. Also, die Blumen brauchen
zurück.
Wasser.